Also, das Mäntli, das ist so das Galionsfigürli von dem berühmten schwedischen Designer, wo zum Beispiel in Dietlicken vorne so einen Versorgungsstützpunkt errichtet hat. Wer von euch ist auch schon völlig verzweifelt vor einer IKEA-Montageanleitung gehockt, knündelt oder gestanden? Jetzt gehen alle Hände hoch. Und hat sich gefragt, wann das Elend endlich sein Ende findet. Man will ja das da in dem Moment, oder? Man will verstehen, man will begreifen, man will vorwärts kommen in der Montage von dem Möbel, wo man sich ausgesucht hat. Ich habe dereinst an einem schicksalshaften Tag unser Ehebett aufgebaut. Das ist das Modell, der Malm. Kann ich empfehlen übrigens. Es war so, wir haben das Bett gekauft, noch bevor wir verheiratet waren. Meine Frau hat bereits in der Wohnung gewohnt, wo ich nachher auch eingezogen bin, und dass es da kein Missverständnis gibt. Ich bin erst nachher eingezogen. Ich habe dann gedacht, als ich gewusst habe, meine Frau ist an einem bestimmten Tag nicht zu Hause, da habe ich gedacht, ich habe heute Abend noch eine Gruppe und ich gehe doch vorher schnell vorbei und baue ihr das Bettchen auf. So, um sie überraschen. Schnell. Nach vier Stunden innigem Ringen, einem Überwinden von Rückschlägen, am Flehen und sogar Fasten. Stimmt, ich habe während diesen vier Stunden nichts gegessen. Ist dann schlussendlich das Bett ungefähr so da gestanden. Das Bett stimmt nicht ganz. Und ich war so glücklich gewesen. Und im Nachhinein bin ich sehr froh gewesen, dass ich eine Montageanleitung hatte. Auch wenn ich zwischenzeitlich nicht ganz geglaubt habe, dass sie funktioniert und dass sie wirklich stimmt. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert, so ein Bett aufzubauen, das gebe ich zu. Ich bin auch wirklich kein guter Handwerker, muss man dazu sagen, okay? Ich schraube jeden Nagel in die Wand und dann hebe es. Der Punkt war mir der, ich hatte die Montageanleitung und ich habe immer wieder mal zwischendrin während dem Aufbau daran gedacht, im Laden ist ja das Bett aufgebaut dort gestanden. Also muss es theoretisch einem normalsterblichen Menschen möglich sein, um so ein Bett aufzubauen. Es war sehr ermutigend gewesen, und nach vier Stunden habe ich es ja dann hingekriegt. Jetzt gibt es einen krassen Szenenwechsel. Wir sollen ja nicht nur IKEA-Möbel aufbauen, sondern auch noch andere Sachen, zum Beispiel das Königreich Gottes. Und wenn du jetzt nicht weißt, was ich mit dem Begriff meine, wenn das jetzt für dich so ein christliches Slangwort ist, ich erkläre es nachher noch. Palz mal im Hinterkopf. Wir befinden uns, wie es der Jürgen schon gesagt hat, im Endspurt von unserer Serie über die Apostelgeschichte oder durch die Apostelgeschichte. Und möchten uns heute beschäftigen mit dem Kapitel 28, Verse 1 bis 10. Und wir sehen dort, dass der Paulus, der ist offenbar ein ganz regelmäßiger Bauer von dem Königreich Gottes gewesen. Wir haben folgende Situation. Der Paulus ist gerade gestrandet auf dieser Insel. Man sagt, es war Malta. Es macht von der Geografie her auch Sinn, dass das Malta war. Mit 275 anderen Personen. Sie haben gerade Schiffbruch erlitten. Sie sind dort gestrandet auf dieser Insel. Und der Paulus war ein Gefangener. Also der war nicht auf einer schönen Kreuzfahrt, irgendwie so ferienmäßig, einmal rund ums Mittelmeer. Der ist als Gefangene gerade nach Rom verfrachtet worden. Und dann haben sie Schiffbruch erlitten und sie strandet auf dieser Insel. Und die Menschen, die sie findet, die sind so Eingeborene von dieser Insel. Also die haben weder Griechisch noch Latinisch können. Aber sie haben gemerkt, okay, die Leute die sind da gestrandet, es hat geregnet, es war kalt, machen wir ein Feuer. Und dann haben sie ein Feuer gemacht. Und der Paulus hat irgendwie so ein Bündel Reisig, also so ein kleines brennbares Material in den Armen oder in der Hand gehabt und hat das ins Feuer werfen. Und jetzt ist in dem Bündel eine Schlange, eine giftige Schlange drin gewesen. Und in dem Moment, wo das Zeug ins Feuer hineingeht, hat die Schlange gedacht, nein, da bleibe ich nicht, und schießt raus und beißt den Paulus in die Hand. Die Eingeborenen, die dabei waren, haben das gesehen und denken, okay, der Paulus, der ist ein Mörder, mit ziemlicher Sicherheit. Er ist auch als Gefangener, vielleicht hat er noch Ketten angehauen oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie gedacht, das ist ein Mörder. Und die Göttin der Rache, die lässt nicht zu, dass er im Schiffbruch mit dem Leben davongekommen ist von dem Schiffbruch, dann bringt es ihn so. Und sie haben gewartet, wie das bei giftigen Schlangenbissen so ist, dass er irgendwie anfängt anschwellen, keine Luft mehr bekommt und tot umgeht. Ist aber nicht passiert. Und in dem Moment hat wahrscheinlich für die eingeborenen Leute das Weltbild völlig nicht mehr gestimmt. Und sie haben eine ganz spannende Meinungsverschiebung vorgenommen. Sie haben, von Paulus ist Mörder, sind sie hingegangen zu, der Paulus ist ein Gott. Ich gehe davon aus, wir lesen an diesem Punkt nicht, aber ich gehe davon aus, der Paulus hat das Missverständnis sehr schnell aufgelöst, weil wir sehen in Apostelgeschichte 14, ist die Geschichte von der Barnabas und der Paulus, ich weiß gar nicht, wo sie gewesen sind, aber die Leute haben auch angefangen zu behaupten, sie sind Götter. Und dann steht, sie zerrissen ihre Kleider, weil sie so entsetzt waren, dass man sie für Götter halten. Gehen wir davon aus, der Paulus hat das da auch sehr schnell aufgeklärt, das Missverständnis. Und dann kommt der Inselchef, der heißt Publius. Das ist wahrscheinlich der römische Prokonsul, also der römische Verwalter von dieser Insel gewesen. Und der hat die Schiffsbrüchigen aufgenommen, bei sich zuhause. Der wird ein bisschen grösseres Haus gehabt, 276 Leute. Und dann steht, dass der Vater von dem Publius ist krank gewesen. Der hat Fieber gehabt und eine schwere Magen-Darm-Erkrankung. Und der Paulus, der geht zu dem Publius, zum Publius, seinem Vater. Er betet für ihn. Er legt ihm die Hände auf. Und der Mann wird geheilt. Dann geht es aber noch weiter. Dann haben Inselbewohner weitere kranke Menschen zum Paulus gebracht. Entschuldigung. Und offensichtlich sind auch die alle geheilt worden. Was der Paulus da macht, ist nichts anderes als er folgt dem Auftrag, wo Jesus gegeben hat. Der steht unter anderem in Markus 16, Verse 15 bis 20. Ich lese das kurz vor. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen und ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Da steht, wir sollen die ganze Schöpfung das Evangelium verkünden. Evangelium, das eigentlich heisst das gute Botschaft. Gute Botschaft von was? Es ist die gute Botschaft davon, dass Jesus jegliche Trennung zwischen Mensch und Gott aufgehoben hat. Und dass das Königreich Gottes, jetzt kommt wieder der Begriff, dass das Königreich Gottes, das heisst das Leben, wie das es Gott als fürsorglicher, liebender Schöpfer eigentlich gedacht hat. Das Leben in dieser Qualität, und zwar für die ganze Schöpfung, also nicht nur für die Menschen, sondern für die gesamte Schöpfung, in unsere Weltzeit, wo wir drin leben, hineinbricht und sie anfängt zu prägen, verändern und transformieren. Und zwar auf allen Ebenen. Das hat nicht nur mit der Kirche oder mit der Gemeinde zu tun, sondern grundsätzlich mit allen Ebenen. Auf politischer Ebene, auf sozialer Ebene, auf der Art und Weise, wie ich mit meinen Nachbarn, mit meinen Mitmenschen, mit meiner Familie, mit meiner Frau umgehe. Alles soll durchdrungen werden von dieser Lebensweise und dieser Lebensqualität, wie es Gott gedacht hat. Das ist gute Nachricht. Und wir sind berufen, um sie zu verkünden, durch unser Handeln, durch unser Denken, durch unser Verhalten und natürlich auch durch unser Reden. Und das können wir, wenn. Eine weise Frau hat mir mal gesagt, das wichtigste Wort in der Bibel hat 4 Buchstaben. Das heisst, wenn. Das können wir, wenn wir uns von Gott immer mehr prägen und verändern lassen. Hin zu dem Mensch, wo er sich gedacht hat, wo er dich und dich und dich und dich und mich geschaffen hat. Ich weiß nicht, ob du das schon mal in dieser Beziehung darüber nachgedacht hast. Du, in dem Moment, wo Gott dich geschaffen hat, hat Gott keinen besseren Einfall gehabt. Du bist einer von diesen absolut genialsten Gedanken, die Gott es je gehabt hat. Und genau zu dem Mensch möchte er dich machen, immer mehr und mehr. Das ist nicht nur eine gute Botschaft, das ist ein spannendes und ein abwechslungsreiches Leben. Und zu dem Leben bist du eingeladen. Und wenn du noch nicht in dem Leben drin bist und wenn du gerne auf diesen Weg möchtest gehen, dann hat es nachher während der Lobpreiszeit Menschen, die gerne für dich beten möchten. Ich weiss gerade nicht, wo das Gebetsteam einmal da drinnen steht, aber was hat du für den Verleih? Oder wenn dich jemand eingeladen hat und du möchtest, und dann fragt die Person, wie das geht. Genau. Und jetzt kommen wir zu einer ersten sehr spannenden Frage. Ich möchte jetzt nicht aufstrecken. Das ist eine Frage, die ich euch einfach möchte stellen und du darfst sie innerlich für dich beantworten. Wenn da in dem Berufungstext in Markus 16 Jesus sagt, geh hin und verkünde, einfach für dich, Glaubst du, dass du damit gemeint bist? Glaubst du, dass das dich meint? Ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten werden jetzt innerlich gesagt haben, mal, ich glaube, ich bin auch gemeint. Jetzt steht aber noch mehr in dem Text von Markus 16. Es steht, es wird Zeichen geben, wo die Menschen begleitet, die glauben. Dämonen austreiben, neue Sprachen reden, Schlangen anlangen, Gift trinken ohne schädliche Folgen und Kranke heilen. Und jetzt kommt die zweite spannende Frage. Wer von euch steht am Morgen auf und denkt nicht nur daran, dass er berufen ist, um das Evangelium zu verkünden, sondern hat auch eine Erwartungshaltung, dass Gott möglicherweise heute durch dich möchte Dämonen austreiben oder Kranke heilen, dass er dich möchte aus völlig tödlichen Situationen retten oder in neue Sprachen durch dich reden? Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Ich vermisse manchmal bei mir die Erwartungshaltung. Manchmal stehe ich am Morgen auf und vergesse völlig, dass ich eigentlich berufen werde, zum Evangelium zu verkünden. Aber selbst wenn ich an das denke, ich vermisse die Erwartungshaltung, dass Gott sowohl natürlich als auch übernatürlich durch mich möchte wirken. Und ich weiß, das ist zum Teil ein heißes Thema. Es hat Bewegungen gegeben und gibt sie immer noch in unserer christlichen Szene, wo behauptet, wenn dir Wunder und Zeichen nicht auf Schritt und Tritt in deinem Leben folgen, dann glaubst du nicht richtig, dann vertraust du nicht richtig, dann im Endeffekt bist du gar nicht richtig erlöst. Meine Meinung dazu ist völliger Quatsch. An der Menge der Wunder und Zeichen in deinem Leben kann man nicht ablesen, wie stark oder die Art und Weise, wie dein Glauben an Gott aussieht. Man kann nicht ablesen, ob du erlöst bist oder nicht. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und man kann auch nicht ablesen, wie tief deine Sehnsucht nach oder deine Beziehung zu Gott ist. Aber, jetzt kommt noch ein Aber. Ich behaupte mal, wenn ich Jesus anschaue, oder auch Paulus, dann habe ich in der Bibel ein anderes Beispiel in Bezug auf meine Erwartungshaltung an Gott, wie er möchte wirken in unserem Leben, in meinem Leben, in Bezug auf sowohl das Natürliche als auch auf das Übernatürliche. Er hat uns ein anderes Beispiel gegeben als das, was ich zumindest oft erlebe. Das ist noch spannend. Im Vorbereiten auf die Predigt heute habe ich einen Kommentar gelesen zu Markus, zu der Stelle in Markus 16. Im Vers 17 steht, was heißt und folgende Zeichen werden dir begleiten und so weiter. Dort steht im Kommentar zu dem Vers, so in etwa, ja, wir sehen, dass Wunder und Zeichen können passieren, aber es ist ja völlig klar. Das gilt für einige wenige. Ein Großteil von der Masse ist da ausgenommen. Ich finde die Aussage vor allem aus dem Grund spannend, weil es einfach schlichtweg nicht das ist, was in dem Vers steht. Egal, wie ich es drehe und wende, es ist nicht das, was in der Bibel steht. Ich weiß, dass es Leute gibt, ich muss gerade überlegen, ich glaube, ich kenne so Leute. Ich weiß, dass es eine ganze Bewegung gibt, die sagt, wir sind alle berufen, um eben die gute Botschaft zu verkünden. Das heisst, durch unseren Lebensstil und durch das, was wir sagen, verkünden, Jesus ist der Weg zum Vater und das Königreich Gottes ist angebrochen und es kommt noch zur Vollendung. Aber die ganze Geschichte mit dem Übernatürlichen, was es das auch immer ist, die ist nur für die original 11 Apostel, zu denen Jesus da in Markus 16 redet. Und mit dem Tod von dem letzten Apostel, das wäre der Johannes, so um 90 nach Christus, ist jegliche Salbung für Übernatürliches, für Wunder und für so Sachen und für das Reden Gottes, für direktes Reden Gottes, ist ein für alle Mal aus der Welt gewichen, weil dann sind die Grundlagen gleich für die Bibel und jetzt brauchen wir das ja alles nicht mehr. Es gibt die Meinung. Und es tut mir leid, wenn ich da ein bisschen hartnäckig bin, aber wenn ich jetzt mal den Bibeltext sehr verborgen anschaue, dann müsste ich sagen, ich sehe es eigentlich, wenn schon, dann genau umgekehrt. Schauen wir das mal an. Vers 15. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, das Wort für Jünger im Griechischen ist Autos, heisst eigentlich in dem Zusammenhang so viel wie ihnen. Das ist die Genfer Übersetzung, die ich da habe, die hat nicht falsch übersetzt, sondern sie hat einfach den Zusammenhang von den letzten zwei Versen, von den Versen 13 und 14 genommen. Jesus ist zu diesen 11 Jüngern angegangen und hat mit ihnen geredet. Und sie haben jetzt einfach den Zusammenhang genommen. Jesus sagte zu den Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Das Wort für Glauben, das Grundwort griechische Verb pistoio. Ich mache jetzt keinen langen griechischen Kurs, keine Angst. Das Grundwort Verb pistoio. Und dann Vers 17. Folgende Zeichen werden die begleiten, die,
die glauben. Das gleiche Gebot. Also wenn ich jetzt mal ganz hartnäckig und also übertrieben hartnäckig an den Vers angehe, möchte ich sagen, wenn schon sind die 11 Apostel berufen, zum Evangelium zu verkünden und wir alle, die aufgrund von ihrer Verkündigung glauben, uns werden die Zeichen folgen. Jetzt verstehe mich bitte nicht falsch. Ich bin auch der Meinung, wir sind alle berufen. Der Text meint uns grundsätzlich alle. Wir sind auch berufen, zum Evangelium zu verkünden. Und der Auftrag ist nicht einfach exklusiv diesen 11 Personen gegeben worden dort. Das sehe ich nur schon an anderen Beispielen in der Bibel. Oder ich sehe Leute wie Barnabas, Silas und Timotheus, die auch Königreich Gottes gebaut haben. Und die sind nicht bei diesen 11 dabei gewesen. Der Markus, der das Evangelium, wo wir den Text raus haben, geschrieben hat, ist selber auch keiner von diesen 11 Jüngern gewesen. Und der Löwenanteil vom Neuen Testament, der Großteil, der ist sowieso geschrieben worden von einem Mann, der auch nicht zu diesen 11 Originalen gehört hat. Von Paulus. Apropos Paulus. Ich möchte nochmal auf mein Einstiegsbeispiel von Ikea kurz zurückkommen. Ich hatte schon Angst gehabt, als ich das Beispiel gebracht habe. Ich weiss, es hätte in dieser Gemeinde Holzbearbeitungsfachkräfte. Und ich habe gedacht, wenn ich den Einstieg bringe, werdet ihr schon völlig, habe ich die schon völlig verloren. Ich hoffe, ihr habt trotzdem bis dahin zugelassen. Ich möchte jetzt die Komplexität und Schwierigkeit von so einem IKEA-Möbel nicht überstrapazieren. Aber es kann durchaus vorkommen, dass ich so eine Anleitung vor mir habe und dann in dem Paket von IKEA, oder wir kennen es, da ist zuerst mal die grossen Teile und dann in dem Plastiksäckchen oder manchmal auch im Plastiksäckchen sind Einzelteile drin. Und in dieser Anleitung steht, wie das alles zusammen funktionieren tut und muss und wie das ich das muss zusammenbasteln muss und wo das welches Teil hinkommt. Und wenn ich nur die Anleitung anschaue, verstehe ich das einmal nicht so immer auf Anhieb. Und dann ist es für mich eben einmal hilfreich. Ich denke einmal wieder daran, okay, im Laden ist so ein Möbel aufgebaut gestanden. Es ist also möglich. Ist jetzt vielleicht ein krasser Vergleich, aber der Paulus, gerade in dem Text aus Apostelgeschichte 28, der ist für mich so ein bisschen wie ein aufgebautes Möbel im IKEA. Und der Text aus Markus 16 im übertragenen Sinn, quasi die Montageanleitung. Ich sehe, Jesus hat gesagt, mach es so. Und Jesus, da sind auch Verheißungen drin. Für mich sind das Verheißungen. Gang und verkünde und ich bestätige die Verkündigung mit unter anderem diesen Zeichen. Und ich sehe, der Paulus hat das offensichtlich einfach gemacht. Ja, der Paulus ist ein bisschen zum, also weißt du, er ist meiner Meinung nach der, neben Jesus, der Vorzeigechrist im Neuen Testament, okay? Er ist ein Wahnsinnsvorbild geworden. Das aber nur, weil Gott in ihn und durch ihn gewirkt hat, okay? Wenn man den Paulus mal anschaut, vor seiner Begegnung mit Jesus, ist er eigentlich nichts anderes als ein brutaler, gnadenloser, religiöser Eiferer. Der hat Menschen, die nicht so geglaubt haben, wie er geglaubt hat, verfolgt, ins Gefängnis gebracht und umgebracht. Das war der Paulus. Und genau der wählt sich Gott aus und sagt, und genau durch den schaffe ich jetzt. Den mache ich zum Vorbild. Den mache ich zu der neben Jesus meist erwähnten und genannten Person im Neuen Testament. Und wenn wir es gerade von Jesus haben, auch Jesus hat Vorbildcharakter. Jesus ist Gott. Meine Überzeugung, Jesus ist Gott. Jesus ist heute Gott, er ist immer Gott gewesen und er wird immer Gott sein. Johannes Evangelium, erstes Kapitel heißt: Im Anfang war das Wort. Das Wort ist Jesus, er ist das lebendige Wort Gottes. Und im Anfang, ich glaube nicht, dass es darum geht, dort ist Jesus, dort hat Jesus angefangen, sondern dort hat die Schöpfung, also die Welt und alles drum und dran, das hat dort angefangen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Jesus ist beim Vater. Und das Wort war Gott. Jesus ist selber Gott. In allem war es Gott gleich. Das sind meine Lieblingsthemen. Jetzt könnt ihr noch eine Stunde oder zwei über das Thema reden. Jesus ist das perfekte Abbild vom Vater im Himmel. Aber das müssen wir uns immer wieder durch den Kopf gehen lassen. Besonders wenn wir Gott möchten beschreiben. Ich glaube, es ist schwierig, wenn wir möchten Gott beschreiben mit irgendwelchen Attribute, die an der Person von Jesus vorbeigehen. Und alles wurde durch es, also durch das Wort, und nichts wurde ohne es geschaffen. Jesus ist von Anfang an dem Schöpfungsprozess beteiligt gewesen. Jesus ist Gott. Nicht aber, sondern und. Für 33 Jahre ungefähr ist er aber 100% Mensch gewesen. In Philipper 2, Vers 6 bis 8 heißt es über Jesus: Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil. Der Luther sagt es so schön: Er hielt es nicht für einen Raub. Er hat sich nicht daran festklammert, Gott zu sein. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesus hat sich nicht einfach als Mensch verkleidet und ist als Gott über die Welt gelaufen. Er ist Mensch geworden und hat als Mensch auf dieser Welt gelebt. Das heisst nicht, dass er nicht irgendwie gleichzeitig ewig Gott war und immer noch ist und vorher war. Aber er ist als Mensch auf dieser Welt und hat das, was er tun hat, als Mensch gemacht. Er ist als Mensch auf dieser Welt hat als Mensch auf dieser Welt gelebt. Und sein Leben ist ein Zeugnis, ein einmaliges Zeugnis von dieser Kraft und Vollmacht und Demut, wo ein Mensch offensichtlich haben kann, wenn er in hundertprozentiger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes und in absoluter Harmonie mit dem Vater im Himmel lebt. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, ich behaupte, Jesus war eigentlich der normalste Christ, den es je gegeben hat. Wir benutzen oft Jesus als einen Standard, wenn wir über Gerechtigkeit reden. Jesus ist der Standard von Gottes Gerechtigkeit. So gerecht sollten wir alle sein, wie Jesus gerecht ist in den Augen Gottes. Ich behaupte, wir dürfen Jesus nicht aufs Kreuzesgeschehen aber reduzieren. Jesus hat das ganze Leben gelebt vorher. Und das Gesamtpaket ist Standard, ist das Vorbild. Jesus ist ein Vorbild. Jesus ist das Vorbild von allen Vorbildern. Wenn Jesus als Gott über die Welt gelaufen wäre, dann müsste ich sagen, hey, wow. Ich darf dem Gott dienen, der Gott will mich kennen, der Gott will mit mir unterwegs sein, Halleluja. Ich bin so beschenkt. Aber ich könnte Jesus nur sehr begrenzt als Vorbild sehen. Weil wenn er das, was er tun hat, nur Gott in der Identität von Gott kann tun, dann könnte ich es vergessen, dann probieren anzuziefern. Die Materie ist anders. Ich weiß nicht, ob man das in Zürich auch sagt. Im Thurgau sagt man, das ist, wenn du Äpfel und Birnen vergleichst. Die Materie ist anders. Ich kann nicht das tun, was Gott tut. Das ist unmöglich. Ich bin nicht Gott. Wenn jetzt aber Jesus 100% Mensch war, obwohl er Gott war und immer noch ist, dann hat er gezeigt, was Gott durch einen Mensch, was nur Gott durch einen Mensch kann tun. Johannes Evangelium 3, Vers 2, das Gespräch zwischen dem Nikodemus, das war ein Schriftgelehrter, und Jesus. Da sagt der Nikodemus so quasi als Eröffnungssatz zu Jesus: Niemand kann das tun, was du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Es kann auch niemand das tun, was der Paulus tun hat, es sei denn, Gott ist mit ihm. Und wenn du Jesus liebst und in dein Herz einlatscht und er in dir wohnt, dann ist der gleiche Gott mit dir. Johannes 14, Vers 23 sagt Jesus: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wenn ihr mehr möchtet wissen über der, dass wie Gott möchte in mir wohnen, ist eine spezielle Vorstellung. Leset mal das Kapitel 14 aus dem Johannesevangelium und unter dem Aspekt, das ist sehr spannend. Ich büge in die Schlusskurve ein. Jesus möchte in uns leben. Und wir sollen in seinem Auftrag, in seinem Namen und in seiner Autorität, sein Königreich, also die Lebensqualität. Ich benutze das Wort antizipieren, also quasi im Bewusstsein, dass das Königreich Gottes ist da und es kommt mit Jesus noch zur völligen Vollendung. Sollen wir heute einen Lebensstil leben, wo das Königreich, die Lebensqualität widerspiegelt. Und wir wissen, dass der wunderbare Gott mit uns ist. Und darum dürfen wir Erwartungen haben an Gottes Wirken in unserem Leben. Auf ganz natürlicher, ich sage jetzt mal ein bisschen oberflächlich, auf unspektakulärer Ebene. Aber auch auf dieser übernatürlichen Ebene, die wir selber nicht machen können. Und genau um das geht es. Es geht nicht darum, dass wir etwas vollbringen, dass wir Wunder vollbringen. Ich weiss nicht, wie Wunder funktionieren. Ich behaupte jetzt mal, du weißt es auch nicht.
Es geht nicht ums Vollbringen. Ich sage nicht, wir müssen einen Wunderstandard irgendwie etablieren. Es ist nicht meine Botschaft. Das heisst sowieso im Philipper 2,13, Gott vollbringt das Wollen und das Tun. Aber ich glaube, unsere Aufgabe ist, die Erwartungshaltung zu haben. Weil wenn wir Erwartung haben, eine Erwartung heisst nicht immer zwingend, dass auch etwas passiert, aber eine Erwartung heisst, ich lasse zu, dass es passiert. Eine Erwartung heisst, ich lasse Gott es so durch mich und um mich wirken, wie es Gott will und nicht, wie ich glaube, dass es müsste sein. Das ist extrem herausfordernd, zumindest für mich. Ich finde es spannend, wenn ich dir jetzt würde sagen, ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, oder entweder du gehst das Evangelium verkünden, nehmen wir die klassische Variante, du stellst dich irgendwo an die Strassenecke und erzählst den Leuten von Jesus, oder ich schicke dich in die Leichenhalle und sage dir, erweckt die Toten dort. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, ich nehme es erst. Weil irgendwie in unserem Kopf, das drinnen ist, das ist einfacher. Die Bibel sagt, wenn Gott nicht Herzen auftut, dann verkündigen wir völlig sinnlos. Wir brauchen Gott für beides. Wir können das nicht gegeneinander ausspielen, das natürliche und übernatürliche Wirken. Ich glaube, ich behaupte, das macht Gott grundsätzlich nicht, weil er ist sowohl natürlich als übernatürlich. Das ist in unserem Denken, wo wir das gerne manchmal auseinanderbeindeln. Aber ich glaube, für Gott ist das nicht so. Wenn Gott Herzen nicht auftut, verkündigen wir genauso umsonst, wie wir umsonst beten, wenn Gott für einen Toten, wenn Gott das Leben nicht wiedergibt. Es ist beides für uns unmöglich. Wir sollen nicht primär für Gott arbeiten, sondern Gott möchte durch uns arbeiten. Und darum lasst uns mutig von Gott Grosses erwarten. Auf allen Ebenen. Machen wir uns zu diesen Gefäßen, die Gott brauchen darf, um diese Welt zu erreichen. Und lassen wir Gott entscheiden, was er in uns, in diese Gefäße einfüllt. Und in welcher Mischung er das einfüllt. Wir beten. Ich danke dir, Jesus, dass du gezeigt hast, wie das der Vater ist. Und wie das ein Mensch ist, der einfach Ja sagt zu allem, was der Vater möchte, in seiner Liebe und in seiner Fürsorglichkeit. Und hilf uns, Jesus, hilf uns, dass wir Menschen werden, wie du vorgelebt hast. Menschen, die dem Vater vertrauen, Menschen, die dem Vater alles zutrauen und Menschen, die bereit sind, durch ihr Leben auf allen Ebenen das Königreich Gottes, die Lebensqualität, die du, Vater, für uns gedacht hast, zu verkünden. Wir wollen dich einladen, dass du das tust in unserem Leben und durch unser Leben. Hilf uns, Ja zu sagen zu dir und hilf uns, Grosses zu erwarten von dir. Hilf uns immer, ein bisschen mehr zu erwarten, als wir selber begreifen und verstehen können. Weil im Wissen, du bist immer viel grösser, als wir verstehen können. Wir danken dir, dass wir das Privileg dürfen haben, dass du durch uns Menschen möchtest arbeiten. Du könntest alles so viel leichter selber machen. Aber du möchtest mit uns und durch uns arbeiten. Wir sind geehrt und wir danken dir für das. Wir bitten dich um deine Hilfe. Hilf uns, dass wir dich lernen. Im Namen von Jesus. Amen.